Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Einige von euch kenne ich ja auch. Und ich möchte mich an der Stelle auch noch einmal ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ja, das heute ist meine erste Predigt. Für mich was ganz Besonderes, vor allem, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, bis zum fünften Semester zu warten, bis ich anfange zu predigen. Gut, ich bin jetzt im dritten Semester und deswegen mag sich der eine oder andere vielleicht wundern, wieso ich denn schon heute anfange zu predigen. Ja, das hängt tatsächlich auch recht eng mit meiner Berufung zusammen. Ursprünglich, habe ich ja schon gesagt, wollte ich nämlich gar nicht Theologie studieren, sondern zum Zoll. Wie es jetzt dann doch dazu gekommen ist, dass ich Theologie studiere, die gesamte Geschichte zu erzählen, wird jetzt hier den Rahmen sprengen, da würde ich wahrscheinlich bestimmt eine Stunde bis eineinhalb Stunden hier vorne stehen und erzählen. Wen das aber trotzdem interessiert, der darf mich, wie gesagt, einfach gerne nach dem Gottesdienst einmal ansprechen. Der kriegt auch eine Kurzversion. Ja, meine Berufung beim Christoville 22. In dieser Berufung hat gerade ein Vers eine große Rolle für mich eingenommen, der mich auch seitdem immer wieder begleitet hat. Und zwar an diesem Tag war der Vers des Tages Johannes 20,21. Dort steht, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, so wie der Vater mich sandte, so sende ich euch. Ziemlich genau ein Jahr später, beim Bundesjugendtreffen 2023, das genauso wie das Christoville in Erfurt stattfand, traf ich dann Dörgi, beziehungsweise Dirk Landhelme. Ich kenne ihn unter Dörgi. Dörgi ist ein guter Freund und auch ein Wegbegleiter von meinem Papa und er kennt mich mein ganzes Leben lang, ich ihn nicht. Entschuldigung. Genau, und er hatte mich eben gefragt bei dem Bundesjugendtreffen, ob ich schon angefangen hätte zu predigen, beziehungsweise ob ich überlegen würde, bald anzufangen, weil er mich eben gerne hier zu euch einladen würde. Ich verneinte beide Fragen, eben aus dem Grund, dass ich erst im fünften Semester anfangen wollte. Das liegt daran, dass man in den ersten beiden Jahren an der Theologischen Hochschule, also in den ersten vier Semestern, die beiden Kurse Bibelkunde Altes Testament und Bibelkunde Neues Testament belegt. Und ich wollte eben beide Kurse einmal abschließen, damit ich eben einen guten Überblick über das habe, worüber ich eigentlich predigen möchte. Naja, am nächsten Tag predigte dann Andi Bode in einer Zentralveranstaltung über Johannes 20,21. Abends an dem Tag besuchte ich dann auch noch ein Probehuddle von 72 Jüngerschaft. Zur Erklärung, bei so einem Huddle treffen sich 5 bis 8 Leute, dann gibt es einen kurzen Impuls und anschließend geht eben jeder mit einer Frage ins Kämmerleingebet. Das Kämmerleingebet ist so etwas wie das hörende Gebet. Und für uns an dem Abend war die Frage, was legte Gott gerade aufs Herz? Im Kämmerleingebet haben mich dann die Gedanken an die Anfrage von Dörgi und an den Zusammenhang von meiner Berufung beim Christoville, der Predigt von Andi und noch einer anderen Predigt, die ich in meiner Heimat-FEG gehört hatte, die aber auch Johannes 20,21 als Thema hatte, die Gedanken daran haben mich nicht in Ruhe gelassen. In einem Huddle ist es dann so, dass man nach dem Gebet seine Gedanken äußern kann, wenn man möchte. Und ich habe meine Gedanken eben geäußert und der Huddle-Leiter deutete dann so ein bisschen in meine Gedanken hinein, dass ich mich doch unterbewusst fragen könnte, ob ich nicht doch anfangen wollen würde zu predigen und dass Gott mich auch ein Stück weit ermutigt. Er hat dann weiter gefragt, was denn für mich notwendig wäre, dass ich die Anfrage annehme. Und dann habe ich überlegt und gesagt, ich bräuchte ein Thema. Aber eigentlich habe ich das schon, habe ich auch gesagt dann. Dann habe ich weiter gefragt, okay, was wäre denn dann das Nächste? Dann sagte ich, ja, ich bräuchte einen Text zu dem Thema. Aber den habe ich eigentlich auch schon. Und das ging dann eben noch ein bisschen weiter, bis ich dann schließlich gesagt habe, gut, scheinbar ist es dann wirklich an der Zeit und es ist eine Situation und eine Gelegenheit und die darf ich auch ergreifen. Und am nächsten Tag bin ich dann zu Dörgi hin und habe gesagt, du, ich komme doch. Johannes 20,21. Jesus sendet seine Jünger. An anderer Stelle sendet er sie auch mit einem Auftrag. Diesen Auftrag finden wir in Matthäus 28 in den Versen 18 bis 20. Dort steht, und Jesus trat hinzu redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir als Christen, als Nachfolger Jesu, als die neueste Generation der Jünger Jesu, sind hier angesprochen. Uns gilt dieser Auftrag genauso wie den Jüngern damals. Und keine Angst, ich möchte jetzt hier nicht dazu aufrufen, dass wir alle Wetter oder Deutschland verlassen und in die ganze Welt ziehen und da missionieren. Das ist gar nicht mein Ziel. Aber wenn man Jesu Auftrag mal versucht zusammenzufassen, dann könnte er auch lauten: Verkündigt das Evangelium, und zwar mit Wort und Tat. Ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn ich das so höre, frage ich mich schon, was ist denn das Evangelium eigentlich? Beziehungsweise, was bewirkt es eigentlich? Wer eignet sich besser als Paulus, um diese Frage zu beantworten? Ein Nachfolger Jesu, vielleicht sogar der Nachfolger Jesu, dessen Lebensmotto genau das war: Evangelium verkündigen. Am Anfang des Römerbriefes bringt Paulus das Evangelium und seine Wirkung in meiner Wahrnehmung auf den Punkt. Das ist für heute auch der Text, mit dem wir uns beschäftigen wollen. In Römer 1, in den Versen 13 bis 17, schreibt er Folgendes: Ich will euch nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was Paulus hier beschreibt, ist die Wirkung des Evangeliums. Wieso wir Menschen heute wie damals auf das Evangelium angewiesen sind. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und das war nicht Gottes Plan, als er den Menschen schuf. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gottes Plan A für den Menschen war, mit ihm gemeinsam im Garten Eden zu leben. Ein Ort, an dem die Menschen alles hatten, was sie zum Leben brauchten. Und noch besser, ein Ort, an dem die Menschen nicht von Gott getrennt waren. Ein Ort ohne Leid. Ein Ort ohne Tod. An diesem Ort gab es nur eine Regel für die Menschen. Sie durften von allen Früchten essen, nur von der einen nicht. Sonst müssten sie sterben. Aber die Menschen aßen von der Frucht und wurden aus dem Garten Eden geworfen und verloren so auch alles, was dieser Ort den Menschen bot. Die Menschen waren von nun an von Gott getrennt. Im zweiten und im dritten Buch Mose finden wir das mosaische Gesetz. In ihm wird den Menschen offenbart, was sie von Gott trennt. Eine Möglichkeit, trotzdem mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gottes Plan B sozusagen. Denn, ich sag mal, wenn wir ja wissen, was uns von Gott trennt, dann können wir ja einfach alles vermeiden, was uns von Gott trennt, und wir haben kein Problem, oder? Ich glaube, uns allen ist klar, dass uns das nicht möglich ist. Einfach dadurch, dass wir eben in einer gebrochenen, sündigen Welt leben und nicht ohne weiteres aus ihr fliehen können. Dadurch tragen auch wir dazu bei, dass die Trennung von Gott immer größer wird. Das Leben in der Trennung von Gott führt unweigerlich in den ewigen Tod. In das unendliche Nicht-Existieren von Leben. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Letzte ist, was Gott für uns will. Wir sind schließlich seine Geschöpfe, geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber im ewigen Tod geht das nicht. Was hat Gott also gemacht, als er gesehen hat, dass wir es nicht schaffen, die Trennung von ihm aus eigener Kraft zu überwinden? Er hat seinen eigenen Sohn geschickt. Gott selbst ist in diese gebrochene Welt hineingekommen. Er selbst hat hier gelebt, ist umhergezogen, hat gepredigt, geheilt, Wunder getan. Jesus ist im Tod am Kreuz selbst von Gott getrennt worden. Jesus ist gestorben. Aber Jesus ist auch wieder auferstanden und hat so einen Weg geschaffen, der uns Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führen kann. In Jesus streckt sich Gott nach uns aus und schafft einen Weg zu sich. Der Weg zum ewigen Leben. Die Rettung vor dem ewigen Tod. Das ist das, was Paulus in Vers 16 meint. Das Evangelium ist eine Kraft, die selig macht. In anderen Übersetzungen steht auch, das Evangelium ist eine Kraft der Rettung. Zur Rettung vor dem Tod. Und zwar dem Tod, den ich verdient habe. Denn es gibt nicht einen einzigen Tag, keinen einzigen, an dem ich es schaffe, nicht zu sündigen. Kein einziger Tag vergeht, an dem ich es schaffe, nichts zu tun, was mich von Gott trennt. Und der einzige Weg dort hinaus ist anzunehmen, dass Jesus diesen Tod für mich schon gestorben ist. Ich weiß nicht, was das in dir auslöst, aber für mich folgt daraus die Erkenntnis, ohne Jesus bin ich tot. Und wenn ich das erkenne, dann wird mir bewusst, wie sehr ich darauf angewiesen bin, dass Gott mich gnädig ansieht und mir zuspricht, dass ich so sehr geliebt bin, dass jemand anderes die Strafe erduldet hat und ich dadurch gerecht vor ihm stehen kann. Ohne Schuld. Einige von euch wissen das bestimmt, dass Jesus am Kreuz "Es ist vollbracht" ruft. Im Griechischen steht dort das Wort Teletestai. Im damaligen Kontext ein Begriff, der oft im Kaufmännischen gebraucht wurde, um eben zu signalisieren, eine Schuld ist endgültig bezahlt. Wenn also mein kleiner Bruder und ich zu damaliger Zeit gelebt hätten und er hätte mir Geld geliehen und ich hätte ihm irgendwann das Geld zurückbezahlt, hätte er gesagt Teletestai. Und das, was unseren Umgang miteinander beeinflusst hat, das, was zwischen uns stand, ist abbezahlt. Es ist nicht mehr da. Wenn Jesus also dieses Wort hier an der Stelle benutzt, dann heißt das, dass das, was zwischen Gott und mir steht, die Sünde, dass sie komplett bezahlt wurde und der Weg frei ist. Paulus schreibt weiter, dass darin die Gerechtigkeit offenbart wird, die vor Gott gilt. Und das ist keine Gerechtigkeit, die von mir kommt. Nein, es ist die Gerechtigkeit, die Gott mir anbietet, weil ich sie selbst nie erreichen kann. Das ist übrigens der Ursprung des reformatorischen Denkens Martin Luthers gewesen. In seiner Zeit war das Verständnis dieses Genitivs, was im Griechischen benutzt wird, so, dass der Mensch die Gerechtigkeit Gottes erreichen musste. Der Mensch musste also tun, 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 gute Werke hier, gute Werke da, in möglichst viele Gottesdienste gehen, möglichst viele Abendmähler einnehmen, um vor Gott gerecht zu sein. Das ist eine Möglichkeit, den Genitiv zu übersetzen. Es gibt noch 15 weitere. Ich gehe jetzt hier nicht alle 15 weiteren durch, aber einen entscheidenden Fall gibt es. Es ist im Griechischen nämlich auch möglich, diesen Genitiv so zu übersetzen, dass die Gerechtigkeit von Gott kommt. Es ist also nicht meine Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. In unserer Kirchengeschichtsvorlesung hat Andreas Heiser gesagt, es ist die Gerechtigkeit, die wir uns anziehen, wie eine Jacke. Die Jacke ist ja nicht dann Teil von uns, aber von außen gehört sie mit zu uns dazu. Martin Luther formulierte 4 Solas. Sola Scriptura, allein die Schrift, Solus Christus, allein Christus, Sola Gratia, allein die Gnade und Sola Fide, allein der Glaube. In diesen Solas manifestiert sich Folgendes. Das Einzige, was ich tun kann, um vor Gott zu bestehen, ist dieses Geschenk, das mir im Glauben gemacht wird, anzunehmen. Erst durch das Annehmen dieses Geschenkes, erst durch das Glauben daran, dass Jesus für mich gestorben ist, werde ich vor Gott gerecht. Paulus formuliert es so: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und damit zitiert er aus Habakkuk 2, Vers 4. In Habakkuk 1 schreibt Habakkuk auf, welche Lasten er zu tragen hat. Dass die Sünde Überhand nimmt, dass ein feindseliges, grausames Volk im Anmarsch ist. Eine scheinbar aussichtslose Situation. Der Herr aber antwortet Habakkuk so, wie wir es in der Lesung gehört haben. Gott gibt Habakkuk die Zusage, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Wenn im Alten Testament der Begriff des Gerechten gebraucht wird, dann ist nicht ein Mensch gemeint, der immer alles richtig macht oder der immer alle Vorschriften hält, sondern es ist ein Mensch gemeint, der seinen Mitmenschen die Treue hält. Ein Beispiel. Was passiert, wenn ein Ehemann nicht die Spülmaschine ausräumt, obwohl das eigentlich seine Aufgabe ist? Ist dann die Ehe beendet? Kaputt? Das Vertrauen weg? Oder ein anderes Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, ich spiele gern Fußball. Was passiert, wenn ich aber ein Eigentor schieße? Bin ich dann aus der Mannschaft raus oder gar aus dem Verein? Nein, dann werden meine Mitspieler zu mir kommen und mich aufbauen. Mich spüren lassen, dass ich trotzdem Teil dieser Mannschaft bin. Der Gerechte vor Gott ist der, der Gott treu ist. Dem bewusst ist, dass er nicht aus eigener Kraft vor Gott gerecht stehen kann. Der sich bewusst auf die Gnade verlässt. Der immer wieder bewusst die Entscheidung trifft, seine Sünden bei Jesus abzugeben und das Geschenk, was er uns macht, anzunehmen. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen und an anderen Menschen zu zeigen, guck mal, mein Leben läuft so perfekt und guck dir mal dein Leben an, das läuft ja gar nicht perfekt. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, treu an der Zusage Gottes festzuhalten, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Ich denke, dass wir uns immer wieder in diesen Situationen befinden, in denen das Schlechte dieser Welt die Überhand zu gewinnen scheint, wenn unsere eigene Schuld uns erdrückt. Aber gerade dann dürfen wir uns daran erinnern, dass das nicht das Ende ist. Gerade dann können wir jedes Mal neu zu unserem Gott kommen und dieses Geschenk annehmen. Manche haben es schon gesehen, ich habe euch hier was mitgebracht. Ein Puzzle. Und ihr seht, dieses Puzzle ist nicht fertig, ist nicht vollkommen. Wie wir Menschen. Wir Menschen, im optimalen Fall, sind wir von Gott getrennt und das macht uns unvollkommen. Und was Gott jetzt macht, ist, er hält das Puzzleteil an die richtige Stelle. Er weiß, was uns fehlt. Aber er drückt es nicht einfach rein. Das, was wir machen müssen, ist sagen, ja, Jesus, ich nehme dein Geschenk an, und ich glaube und ich möchte das Puzzleteil haben. Und Jesus wird das Puzzleteil schenken. Was passiert aber? Ups, jetzt mache ich das Puzzle kaputt. Was passiert aber, wenn an anderer Stelle ein Puzzleteil von uns wieder rausgerissen wird und wir die Trennung von Gott wieder selbst herstellen? Was unweigerlich passieren wird, weil wir eben in einer gebrochenen, sündigen Welt leben. Auch dann wird Jesus uns dieses Puzzleteil wieder hinhalten und wir kommen zu Jesus, sagen ihm, was wir falsch gemacht haben und Jesus wird das Puzzleteil uns wieder schenken, wenn ich es jetzt wieder da reinkriege. Ich könnte das jetzt immer weitermachen, weil es ist ein Kreislauf, bis wir irgendwann bei unserem Herrn sind. Aber ich denke, es ist klar, was ich symbolisieren möchte. Es geht darum, Jesus treu zu sein. Und Jesus treu zu sein, heißt nicht nur immer wieder zu ihm zurückzukommen, sondern auch zu versuchen, sich nach seinen Worten zu richten. Das Wichtigste, was Jesus gesagt hat, weil es seine Botschaft allumfassend beschreibt, ist Folgendes. Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Wenn wir uns diese beiden Dinge einprägen und unser Leben danach ausrichten, dann leben wir das Evangelium. Dann verkündigen wir die gute Nachricht mit unserem Leben. Evangelium verkündigen heißt nicht, dass wir alle der nächste Peter Strauch oder der nächste Billy Graham werden, sondern es heißt vor allem wiederzuspiegeln, was Jesus in unserem Leben verändert hat, beziehungsweise verändert. Es heißt, sich darauf zu verlassen, dass unsere Liebe und unser Glauben zu Gott vor ihm reichen. Und wenn wir unseren Mitmenschen mit Liebe und Annahme begegnen, mit ihnen gut umgehen, ihnen vergeben, dann ist es möglich, dass sie in uns sehen, welche Kraft im Evangelium liegt und wie Jesus ihnen begegnen möchte. Bei Menschen, die ich mag, fällt mir das sehr, sehr leicht. Aber manchmal, gerade bei den Menschen, die ich nicht mag, die mich verletzt haben, die mir oder anderen Menschen Unrecht tun oder getan haben, da fällt es mir schwer, meinen Mitmenschen mit Liebe zu begegnen, offen für sie zu sein, sie anzunehmen. Aber auch dann darf ich mich daran erinnern, dass Jesus auch für diesen Menschen gestorben ist und dass der Mensch von Gott genauso geliebt und angenommen ist wie ich und dass ich genauso wie er auf die Gnade Gottes angewiesen bin. Dass Jesus ihn zuerst angenommen und ihm zuerst vergeben hat und dass ich einfach nur folgen muss. Amen. Ein kurzer Moment des persönlichen Gebets.